Ich möchte gerne zum Ausdruck bringen, wie bewegt und dankbar ich bin, dass ihr da seid, dass ihr wieder da seid. Es ist ein großer Saal, der gut gefüllt ist, und es ist einfach schön, jeden Einzelnen von euch zu sehen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Möglichkeit haben, und dafür möchte ich einfach Gott von Herzen Danke sagen. Ich habe in meiner kurzen Nachricht, die ich jeden Donnerstag verschicke, den Titel meiner Predigt schon mitgeteilt, und es ist etwas kryptisch: Axis Mundi. Axis Mundi, das ist der Titel meiner Predigt, und vielleicht hat der eine oder andere von euch nachgesehen, was das bedeutet. Ich werde es euch erklären. Axis Mundi ist ein Begriff für das Zentrum der Welt. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Predigten, die ich gehalten habe über die biblische Kosmologie, mit dieser Vorstellung davon, dass der Weltkreis wirklich wie eine Scheibe da liegt und da ist so wie eine Kuppel oben drüber. Und wenn man sich die Welt als einen Kreis vorstellt, dann ist es klar, irgendwo ist die Mitte. Da ist ein Zentrum, eine Achse, um die sich vielleicht die ganze Welt bewegt. Natürlich wissen wir auch, die Kugel hat ebenfalls eine Achse, die wird auch so genannt. Aber es geht wirklich vor allem um diese alte Kosmologie, die Vorstellungen von Völkern vor Hunderten und Tausenden Jahren. Und da spielt diese Achse, dieses Zentrum, dieser Mittelpunkt der Welt eine große Rolle. Es gibt viele Mythen in fast allen Religionen dieser Welt, in den alten Kulturen, aus China, in Indien, Ungarn, Finnland, in Südamerika, in denen an dieser Stelle im Zentrum der Welt ein Baum steht. Dieser Baum wird auch der Weltenbaum genannt. Manchmal ist dort auch einfach ein Berg, oder in manchen dieser Mythen ist es ein Berg, auf dessen Spitze ein Baum steht. Der Weltenbaum. Und eine der Aufgaben dieses Baumes oder dieses Zentrum ist es, die Welt im Gleichgewicht zu halten. Wenn also alles durcheinander kommt, wenn die Erde zu beben scheint, wenn wir auch im übertragenen Sinn den Boden unter den Füßen verlieren, dann ist es in diesen Vorstellungen dieses Zentrum der Welt, das dafür sorgt, dass alles wieder ins Gleichgewicht gerät. Ich möchte etwas näher eingehen auf die nordische Mythologie. Und in der nordischen Mythologie wird dieser Weltenbaum mit dem Namen Yggdrasil benannt. Yggdrasil, der eine spannende Aufgabe erfüllt. Einerseits steht er im Zentrum der Welt, aber er ist so groß, dass seine Bäume und seine Äste sich über die gesamte Welt erstrecken. Die Schöpfung geht also nur so weit, wie die Äste dieses Baumes reichen. Der Baum ist gleichzeitig auch dazu da, den Himmel zu tragen. Und manchmal werden die Sterne dargestellt, dass sie so wie Früchte an den Ästen dieses Baumes hängen. Der Baum trägt also den Himmel, er gibt aber auch der Welt ihre Stabilität, er verbindet Himmel und Erde miteinander, und er hat auch noch eine dritte Eigenschaft, nämlich seine Wurzeln reichen bis in die tiefsten Tiefen der Unterwelt hinab, also bis in das Totenreich. Dann je nachdem, in welcher Geschichte wir uns befinden, gibt es auch noch verschiedene Tiere, die bei diesem Baum beschrieben werden. Da ist einerseits ein Adler auf der Spitze des Baumes, der die ganze Welt überblickt und alles sieht. Und dann gibt es eine Schlange oder einen Drachen manchmal in der Geschichte, der in dieser Unterwelt herrscht. Und dieser Drache, der nagt an den Wurzeln des Baumes und versucht, den Baum zu vergiften. Und schließlich gibt es noch ein paar Details. Der Baum ist ein immergrüner Baum. Beispielsweise eine Esche wird manchmal beschrieben. Diese die Tatsache, dass er immer grün ist, drückt auch aus, es ist ein Baum, mit dem das ewige Leben zusammenhängt. Und häufig findet sich die Beschreibung davon, dass eine Quelle am Fuß des Baumes entspringt, die Wasser des Lebens gibt. Wer von dieser Quelle trinkt, der lebt. Ja, und gerade in der nordischen Mythologie, da kennt ihr vielleicht diese Beschreibung vom Ende der Welt, dieses Ragnarök, wo der Drache sich aus dieser Unterwelt erhebt, um die Erde zu zerstören. Aber bevor er das tun kann, kommt der Adler von der Spitze des Baumes herab und tötet ihn. Und dann wird eine neue Welt erschaffen. Das sind einige der Beschreibungen aus dieser nordischen Mythologie. Und wie ihr sicherlich leicht schon erahnen könnt oder schon beobachten konntet, das sind viele Elemente, die mit biblischen Beschreibungen zusammenhängen. Ihr wisst vermutlich, dass ich eine gewisse Faszination habe für Bäume. Ich habe schon mindestens 2 Predigten über Bäume gehalten. Und das liegt daran, unter anderem, dass auch in der Bibel Bäume eine ganz zentrale Rolle spielen. Da gibt es viele Geschichten, ganz am Anfang schon im Garten Eden, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Dann gibt es aber auch schon bei der Geschichte von Noah, als die Sintflut angekündigt wird, er nimmt Bäume und aus den Stämmen dieser Bäume baut er eine Arche, die zur Rettung der Menschheit dient. Also ein Baum in gewisser Weise rettet die Menschen in der Flut. Abraham hat seine Begegnung mit Gott unter einem Baum, in einer Eiche, in diesem Hain, Mamre wird das genannt. Und oft wird auch beschrieben, dass bei einem Baum oder auf einer Kuppe oben dann ein Altar gebaut wird. Natürlich haben wir noch viele andere Geschichten, die mit Bäumen oder Holz zu tun haben. Isaak, der Sohn von Abraham, der sein eigenes Holz zum Opfer auf den Berg hinaufträgt. Und das Wort, das an dieser Stelle steht, das ist eigentlich Baum. Es ist fast so, wie wenn er einen Baum auf seiner Schulter trägt, mit dem er sein eigenes Feueropfer aufrichten würde. Ja, und dann gibt es noch eine letzte kleine Geschichte, die ich erwähnen möchte, die manchmal etwas mysteriös wirkt. Da ist Mose mit dem Volk unterwegs in der Wüste und sie kommen an eine Quelle, aber die Quelle ist vergiftet. Sie ist giftig und das Volk ist verzweifelt, denn sie wissen, sie brauchen etwas zu trinken, aber wenn sie davon trinken, müssen sie sterben. Und dann nimmt Mose einen Baum eigentlich und wirft ihn in diese Quelle und der Baum macht, dass das Wasser zu lebensspendendem Wasser wird. Er kann also das Gift entfernen. Das sind einige der Begebenheiten aus der Bibel, aus dem Alten Testament, wo uns Bäume begegnen. Und in der nordischen Mythologie, auch in vielen anderen Mythen, ist dieser Baum auch der Ort, an dem die Versammlung der Götter stattfindet. Quasi am Fuße dieses Baumes, dort wird auch Gericht gehalten und es ist einfach ein ganz zentraler Ort, an dem sich das Schicksal der Welt entscheidet. Ich möchte auch noch an einen anderen Aspekt einer Predigt erinnern, die ich vor kurzem gehalten habe, wo ich beschrieben habe, dass Christus und die Bibel zu vergleichen ist mit einem Rad. Das sind die einzelnen Geschichten aus der Bibel, die verschiedenen biblischen Lehren, und sie sind wie die Speichen. Und alle diese Speichen werden zusammengehalten durch das Rad. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die das alles zusammenhält. Aber das Rad kann nur funktionieren, wenn im Zentrum auch diese Radnarbe ist. Und das ist Christus. Nur mit Christus im Zentrum können wir all diese Geschichten verstehen. Und Jesus ist in diesem Sinn das Zentrum und der Mittelpunkt einerseits der Bibel, aber andererseits auch das Zentrum der Weltgeschichte. Im Grunde ist in all diesen Märchen und Mythen und auch Filmen und Geschichten, die uns berühren, ein Kern von Wahrheit enthalten. Und mir scheint, dass der Kern all dieser Geschichten, all das, was uns darin tief im Herzen berührt, mit Christus zusammenhängen. Wir finden Jesus in den Heldengeschichten von Hollywood, im Herr der Ringe oder in Star Wars oder bei den Avengers. Denn diese Geschichten beruhen auf älteren Büchern und Romanen, die wiederum in diesen alten Mythen verwurzelt sind. Diese ganz alten Geschichten und zum Beispiel auch Darstellungen von diesem Weltenbaum sind schon tausende Jahre alt. Einige tausend Jahre älter, als die Geburt von Jesus stattgefunden hat. Und mir persönlich zeigt die Tatsache, dass wir Samen oder Kerne dieser Geschichten von Christus überall auf der Welt finden, in so vielen verschiedenen Geschichten wiederentdecken, dass all das im Grunde auf dieses eine Zentrum in der Geschichte hinweist. Es ist auch gleichzeitig ein Moment, der, wie schon in der Sabbatschule bei uns auch erwähnt wurde, auch eine Zeitenwende dargestellt hat. Es ist ein Moment, in dem der auch in der Zeit den Mittelpunkt darstellt. An diesem Ort steht tatsächlich in gewisser Weise ein Weltenbaum. Im Mittelpunkt der Erde, um den sich alles dreht, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Dieser Baum stellt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Seine Wurzeln reichen bis hinab in das Totenreich. Es ist der Baum, auf den all die anderen Bäume hingedeutet haben, in dem sich all diese Geschichten erfüllen. Und natürlich wisst ihr, von welchem Baum ich spreche. Das Kreuz Jesu Christi. Der Baum, an dem Jesus gehangen ist, der die Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt hat und der durch den Tod Jesu bis hinab in das tiefste Totenreich gelangt, der eine Brücke zwischen uns und Gott gebaut hat. Und auch dieser Tod von Jesus am Kreuz wird in vielen Sagen schon vorausgedeutet, vorausgeahnt. Beispielsweise gibt es in der nordischen Mythologie eine Beschreibung von Odin. Odin, das ist der höchste Gott. Odin, der wird auch Allvater genannt, der einäugig ist und der in das Verborgene sieht. Er kann alles sehen, was auf der Welt sich abspielt. Und von Odin wird gesagt, dass er sich selbst einen Speer in die Seite gestoßen hat und sich selbst zum Opfer auf diesen Weltenbaum gehängt hat. Odin hat sich selbst geopfert und ist an diesem Baum gehangen. Mit dem Ziel, die tiefsten Erkenntnisse zu gewinnen. Und als er von diesem Baum wieder herabgestiegen ist, hat er viele große Geheimnisse erkannt und viele mächtige Dinge erlangt, die ihm dann auf seinem weiteren Weg geholfen haben. Natürlich gibt es zwischen diesen Geschichten und der Geschichte von Jesus auch gravierende Unterschiede. Aber es ist schon interessant zu sehen, in wie vielen verschiedenen Mythologien und Kulturen sich da diese Vorstellung findet von einem Helden, der an einem Baum hängt und der dort zum Opfer zur Rettung der Welt in gewisser Weise steht. Die Bedeutung des Namens Yggdrasil, eine mögliche Deutung davon ist Odins Pferd oder auch das Schreckenspferd, was vermutlich nichts anderes bedeutet als der Galgen von Odin. Es ist tatsächlich so, dass im Nordgermanischen der Galgen als das Ross bezeichnet wird und ein Gehängter sozusagen als Reiter bezeichnet wird. Also wenn dieser Baum das Ross Odins ist, dann ist es der Galgen, an dem er gehängt wurde. Kommen wir zurück zu Christus, an dem sich ja all diese Geschichten, an dem diese Geschichten Wahrheit wurden. C.S. Lewis drückt das aus, in Christ Myth became Fact. Also in Christus wurde der Mythos zur Wahrheit oder der Mythos zur Realität. Dieser Moment, als Christus am Kreuz hängt und stirbt, ist einerseits der Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte. Es ist die dunkelste Stunde der Welt, an dem die Gewalt und Brutalität von uns Menschen so deutlich sichtbar wird. An dem der unverfälschte Hass Satans gegen Christus zum Ausdruck kommt. Aber zugleich ist dieser Augenblick auch der hellste und großartigste und schönste Moment in der Geschichte, wo die Liebe Gottes für uns Menschen in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie es schöner und heller und strahlender nicht möglich wäre. Ich möchte diesen Moment in einigen Beschreibungen aus der Bibel lesen. In Epheser Kapitel 4 in den Versen 8 bis 10 wird Folgendes beschrieben. Epheser 4, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, er, Christus, ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Jesus ist in gewisser Weise diesen prototypischen Weg des Helden gegangen. Der Held, der in die Unterwelt hinabsteigt, wie das schon im Gilgamesch-Epos beschrieben wird, oder beispielsweise in der Geschichte von Orpheus und Eurydike, wo der Held hinabsteigt, im Fall von Orpheus, um seine geliebte Frau aus der Gefangenschaft des Todes zu befreien. Die Geschichte von Orpheus geht tragisch aus. In dem letzten Moment, als er den Schritt in das Licht wagt, dreht er sich um zu seiner Frau, obwohl er gewarnt wurde, das nicht zu tun. Doch sie ist noch im Schatten des Todesreiches und entschwindet ihm für immer. Viele dieser Geschichten gehen tragisch aus. Aber nicht das, was Jesus getan und das, was Jesus erlebt hat. Das ist gut ausgegangen und ein für alle Mal, für alle Zeiten gut ausgegangen. Die Reise von Jesus in das Totenreich endet mit einem Sieg. Und ein ganz zentraler Aspekt dieses Sieges, der uns auch in dieser schwierigen Zeit viel Halt geben kann, der Menschen an den schlimmsten Orten dieser Welt Trost bieten darf, finden wir beschrieben in Hebräer Kapitel 2. Ich lese dort die Verse 14 bis 16. Hebräer Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Da wird beschrieben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es heißt, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod dem die Macht nehme, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und damit er die erlöste, die durch Angst vor dem Tod in ihrem ganzen Leben Sklaven sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Christus hat diesen Sieg vollbracht, indem er dieses schlimmste Werkzeug, das Satan in seiner Hand hat, um uns zu unterdrücken, die Angst vor dem Tod, entschärft und aus seiner Hand genommen hat. Ich lese noch in Offenbarung 1, die Verse 17 und 18, wo ausgedrückt wird, Johannes, der Jesus begegnet in einer Vision. Offenbarung 1, 17 und 18. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist diesen Weg hinab ins Totenreich gegangen und hat als Beute diese Schlüssel aus dem Totenreich mitgenommen in das Leben, sodass niemand mehr Gewalt über den Tod hat, außer ihm alleine. Er gewinnt durch das, was er dort tut, den ewigen Sieg und er gewinnt zugleich auch seinen Thron wieder, den Thron, den er verlassen hat, um in die tiefste Tiefe hinabzusteigen. Er gewinnt aber nicht nur seinen Thron, sondern vielleicht noch wichtiger, er gewinnt die Herzen seiner Geschöpfe wieder, die ihm von da an mit Liebe und mit Anbetung begegnen. Er öffnet das Tor, das zurück in das Paradies führt, dieses Tor, das so viele tausend Jahre verschlossen gewesen war. Das Tor zurück in die Gegenwart Gottes. Und um das auszudrücken, lese ich noch Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Philipper 2, die Verse 6 bis 10. Da wird dieser Weg hinab und wieder hinauf beschrieben. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat auch Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, sodass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und hier finden wir wieder diese drei Ebenen, die von diesem Lebensbaum verbunden werden. Christus hat den Sieg über alle Reiche, über das himmlische, das irdische Reich, aber auch das Totenreich erlangt. Und am Ende werden ihn alle anbeten und alle anerkennen müssen. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Sein Kreuz ist der Weltenbaum, um den sich alles dreht. Sein Tod ist der Wendepunkt, der den Sieg bringt. Und er alleine ist würdig, in diesem Mittelpunkt des Universums zu stehen. Und so möchte ich zum Schluss kommen und lese noch einen Text aus Offenbarung 5, die Verse 3 und 4 und dann noch ab Vers 6. Niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und dieses Buch ist die Geschichte der Welt, die Geschichte der Menschheit in gewisser Weise, der Schlüssel zum Verständnis von allem, was je passiert ist, zum Verständnis von allem, was Leidvolles oder Gutes auf dieser Welt geschehen ist. Es ist zugleich auch dieses Buch mit den sieben Rollen. Wer das auftun kann, der hält die Welt und das Schicksal der Welt in seiner Hand. Und so heißt es dann ab Vers 6, ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jesus hält die Welt in seiner Hand. Er hat einen Plan mit uns. Er hat einen Plan mit dieser Welt. Und nichts in der gesamten Schöpfung kann ihn davon abhalten, diesen Plan zu verwirklichen. Er hat versprochen, wiederzukommen. Er hat versprochen, alles neu zu machen. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir an diesem Tag Teil sein werden in dieser unzählbar großen Schar von Menschen und himmlischen Wesen stehen werden, die, wie es Offenbarung Kapitel 5, der Vers 13 und 14 ausdrückt, ihm mit Anbetung begegnen. In Offenbarung 5, Kapitel 5, Vers 13, geben alle diese Geschöpfe Gott Lob. Es heißt dort, jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diesem Herrn und diesem Gott wollen wir heute erneut unsere Treue bekunden. In der Gemeinschaft seines Leibes. Amen.